bin hängen geblieben im Kabel. Hängen. Okay, das klären wir nachher. Sie sieht noch ganz aus. Pannen gehören zum Leben, gell? Herzlich willkommen, zweiter Advent. Ist eine schöne Zeit, Adventszeit. Advent heißt ja Erwartung, dass Jesus kommt. Und das ist eine gute Zeit. Und ich lade euch ganz herzlich ein, daran teilzunehmen an dem Gottesdienst. Wir haben, wie gesagt, gut gefrühstückt. Vielen Dank. Und jetzt dürfen wir uns da auch noch was für unser Herz und für unseren Geist frühstücken. Ich freue mich, dass wir heute ganz gleich beginnen mit dem Lebensbericht von der Helga zum Thema das Geschenk Gottes entdecken. Und ich bitte dich, dass du nach vorne kommst. Und Gitarre. Du darfst dich hier ausbreiten.
Okay, ich muss erst was tun.
Ja.
Mein Name ist Helga Bächle. Ich wohne in Bad Säckingen. Das christliche Zentrum hier ist meine Gemeinde. Ursprünglich komme ich aus der Pfalz, geboren und aufgewachsen, zusammen mit meiner jüngeren Schwester auf dem elterlichen Bauernhof. Als meine Schwester zum Gymnasium wechseln durfte, traf mich als Älteste das Los: Du sollst den Hof übernehmen. Du machst eine landwirtschaftliche Ausbildung und suchst dir den passenden Mann. Damit fühlte ich mich total überfordert, bekam fast Panik. Es war einfach eine Nummer zu groß. Ich wollte doch einen Mann, der mir gefällt und ich ihm. Jetzt musste er dazu aber auch noch ein gut ausgebildeter Landwirt sein und zu uns auf den Hof kommen. Spätestens an der Stelle wusste ich, da kann mir nur Gott helfen. Nur er hat den Überblick und weiß, wer zu mir passt. Von diesem Tag an wurde aus meinen Kindergebeten Hilferufe zu Gott. Und er hört Gebet. Nach Abschluss meiner dreijährigen strengen Ausbildungszeit durfte ich an der landwirtschaftlichen Fachschule einen attraktiven, tüchtigen Landwirtschaftsmeister kennenlernen. Wir heirateten und Gott schenkte uns schon bald nacheinander zwei gesunde Buben. Mein Vater übergab uns den Hof und wir begannen zielstrebig, das umzusetzen, was wir in unserer Ausbildung gelernt hatten. Wir hatten noch große Pläne. Dann lernte ich Jesus kennen. An mehreren Vortragsabenden in unserer evangelischen Kirchengemeinde hörte ich mit 24 Jahren zum ersten Mal, dass ich eine persönliche Beziehung zu Jesus brauche, wenn ich in den Himmel kommen und ewiges Leben haben will. Gott hat einen Plan für mein Leben. Nur mit Jesus erreiche ich das Ziel, nur dann hat mein Leben Sinn. Ich übergab Jesus mein Leben, wollte seinen Plan kennenlernen. Ihm folgen, war gespannt, was er mit mir vorhat. Mein Herz jubelte, ich fühlte mich beschenkt und gestärkt, es war wie Rückenwind. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich begann Bibel zu lesen, besuchte regelmäßig einen Hauskreis. Mein Mann war neugierig geworden, ging mit. Ich betete viel, auch so zwischendurch bei der Arbeit. Daraus entstand immer mehr eine richtige Herzensbeziehung zu Jesus. Meine Entscheidung für Jesus war wie ein Neubeginn und wurde zum Fundament meines Lebens, das allen kommenden Stürmen standhielt. Schon ein Jahr später kam die erste Prüfung. Mein Vater starb plötzlich mit 53 Jahren. Das war für die ganze Familie ein Schock, am schlimmsten für meine Mutter. Doch auch im Betrieb fehlte er uns sehr. Der neue Boxenlaufstall war noch im Rohbau. Es musste weitergehen. Ich war enttäuscht von Gott, konnte ihn nicht verstehen, musste lernen, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Ich will ihm dennoch Vertrauen. Es folgten wieder Jahre des Segens. Der Betrieb wuchs, wir wurden Ausbildungsbetrieb, Azubis und Praktikanten kamen dazu. 1983 und 1985 hatte Gott noch ganz besondere Geschenke für uns bereit. Martin und Katrin wurden geboren, nach 3 Jungen noch ein Mädchen. Wir waren glücklich und dankbar. Dann kam der 5. Mai 1990. Ein fabrikneuer Kreiselmäher wurde auf unserem Hof in Betrieb genommen. Beim Probelauf lösten sich 2 Messer, flogen zur Seite weg und trennten dem 8-jährigen Peter und unserer 5-jährigen Katrin je einen Fuß ab. Es war eine Katastrophe. Rettungsdienst und Polizei kamen schnell. Die Aufregung war groß. Mein Mann und ich fuhren mit dem PKW zur 100 Kilometer entfernten Unfallklinik. Die Frage stand im Raum: Gott, wo warst du? Ich blätterte in dem Neuen Testament, das im Auto lag, und suchte nach Antwort. Da fiel mir der dick gedruckte Vers ins Auge: Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, 28. Hoffnung keimte auf. Für Gott ist nichts unmöglich. Peter bekam tatsächlich seinen Fuß wieder angenäht und alles wurde gut. Bei Katrin war das leider nicht mehr möglich. Wir mussten uns auf eine Prothesenversorgung einstellen. Auf der Heimfahrt tobte in mir ein Kampf, dazu ein Ja zu finden. Ich wurde ruhig bei dem Gedanken: Gott hat es zugelassen, aber er hat ihr Leben bewahrt. In der Zeit ihres 7-wöchigen Aufenthalts in der Unfallklinik las ich Katrin viele biblische Geschichten vor. Einmal stoppte sie mich und fragte nach: Warum hat der Junge in der Geschichte sich für Jesus entschieden? Wir gehören doch schon zu ihm. Ich erklärte: Das geschieht nicht automatisch. Wenn du das willst, darfst du ihm das selbst sagen. Wir beteten zusammen und Katrin lud Jesus ein, in ihrem Herz einzuziehen und in ihrem Leben zu regieren. Zum ersten Mal war ich auf der Heimfahrt dankbar, froh und getröstet. Katrins junges Leben war gerettet für die Ewigkeit. Ein Geschenk aus Gottes Hand. Sie wurde eine starke Kämpferin, errang mit ihrer Prothese Gold- und Bronzemedaillen bei den Paralympics in Peking und in London. Heute darf sie als Kinderärztin wiederum viele Kinder ermutigen und stärken. Für mich war die Zeit ab Katrins Unfall eine sehr große Herausforderung. Ich wusste, meine Aufgabe ist jetzt, unserem Kind wieder auf die Beine zu helfen, im wahrsten Sinne des Wortes, physisch und psychisch. Aber auch in Familie und Betrieb wurde ich dringend gebraucht. Morgens vor meinen Klinikfahrten waren 60 Milchkühe zu melken. Wenn ich abends heimkam, wartete unter anderem unser 7-jähriger Martin sehnlichst auf seine Mama. Meine Mutter war mit dem großen Haushalt an ihren Grenzen. Ich lernte, nur noch einen Tag nach dem anderen zu nehmen. Holte mir morgens zuerst Kraft und Mut bei Jesus. Er stärkte mich durch sein Wort. Er bewahrte mich täglich auf der Autobahn. Das war ein Einblick in die ersten 40 Jahre meines Lebens. Heute bin ich 70. Es folgten noch viele Höhen und Tiefen. Es war und ist ein spannendes Leben mit Jesus. ohne ihn nicht auszudenken. Aus jeder Krise wurde wieder eine Chance. Glaube und Vertrauen wuchsen. Als mein Mann schwer erkrankte und mit 50 Jahren heimging in die Ewigkeit, las ich in Gottes Wort: Siehe, ich mache alles neu. Das galt meinem Mann, aber auch mir und der ganzen Familie. Mehr denn je war mein Gebet: Herr, führe und leite du mich. 7 Jahre später durfte ich Gotthelf kennen und lieben lernen. Schon bald, am 7.6.2001, erhielt ich eine Stärkung bzw. Bestätigung aus Gottes Wort. In Apostelgeschichte 7, Vers 3 las ich: Geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Wir heirateten am 27. April 2002 unter und mit dem Segen Gottes. Er ist der Dritte in unserem Ehebund. Das empfinden und erleben wir nun schon 17 Jahre als ein ganz besonderes und großes Geschenk aus Gottes Hand.
Dankeschön. Vielen Dank, Helga, für den wunderbaren Lebensbericht, der uns ermutigt hat. Und es ist doch spannend, wie jede Geschichte eine persönliche Geschichte ist, auch mit Gott. Und das passt zum Thema heute, das Geschenk Gottes entdecken. Kannst du dich erinnern, als Kind an Weihnachten? Wie das war? Ein Geschenk. Oder am Geburtstag. Warten auf Geschenke. Geschenke spielen in unserem Leben eine wichtige Rolle. Der Manfred hat vorhin schon gesagt, wer mag Geschenke? Das ist eine Suggestivfrage, gell, fast schon. Wer schenkt gerne? Ja, oftmals sind die Leute, die gerne Geschenke mögen, auch die, die gerne schenken. Und jetzt ist natürlich die Frage, die wir heute hier haben, das Geschenk Gottes entdecken. Was ist denn das? Und eins ist ja schon auch angeklungen jetzt im Lebensbericht von der Helga: Das Geschenk Gottes entdecke hat eine ganz andere Dimension als unsere menschlichen Geschenke. Ja, früher war es eine Eisenbahn vielleicht, wenn der Papa schon ordentlich gespart hatte für den Sohn, gell? Oder waren es manchmal die Geschenke für den Papa selber, das weiß man nicht so genau. Also wenn der Sohn mit 2 eine Eisenbahn kriegt, dann ist es wahrscheinlich... Wenn er sie mit 8 kriegt, okay, dann weiß das für den Sohn. Ja, und heute sind es halt iPad und iPod und iWas. Oder manche finden auch, kriegen auch einen Eierkocher, gell, das ist auch in Ordnung. Aber hier das Geschenk Gottes entdecke, und wir lesen jetzt gerade im Zusammenhang mit Weihnachten in Lukas 2, wie spannend die Ankündigung und die Werbung Gottes für das Geschenk ist, das er selber der Menschen macht. Wir lesen dort in Vers 9, es ist eine dunkle Nacht. Plötzlich erscheint ein Engel am Himmel und es leuchtet in der Klarheit Gottes, heißt es dort. Die Hirte auf dem Feld sind komplett geschockt und erschrocken und fürchten sich. Was ist denn los? Was ist hier los? Die kannte keine Laserbeamer und die kannte keine Halogenstrahler zu der Zeit. Also es war für die völlig neu. Ich sage mal, Gottes Multimedia-Schau, ne? Live. Ein Engel mitten in der Nacht, helles Licht. Und der Engel sagt: Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch eine große Freude für alle Menschen. Der Retter ist geboren. Im Stall in Bethlehem. Und dann lesen wir, ein riesiger Engelchor singt Live-Musik. Die Engel singen Vollgas am Himmel. Ehre sei Gott für das unglaubliche Geschenk Gottes an die Menschen. Es bringt auf Erde all denen Friede, die es annehmen. So mal frei von mir formuliert. Ihr könnt es gerne in verschiedene Bibeltexte nachlesen. Die Hirte, noch völlig verrührt, oder wie sagt man dem? Das ist kein deutsches Wort, gell? Durcheinander, geschockt, erschrocken, verrührt halt, stolpern los, um das Kind zu finden und zu schauen, was die Engel hier gesagt haben. Also hier die Botschaft, der Himmel macht selber bekannt, was das unglaubliche Geschenk an die Menschen angekommen ist, dass es da ist. Und damit wir das Geschenk richtig verstehen und auch die Frage ist, warum braucht es denn das? Hier ein paar wichtige biblische Wahrheiten, um zu verstehen, was der Gesamtzusammenhang ist. Schon die erste Menschen lesen wir in, ich probiere es nochmal, jawohl, klappt. Schon die erste Menschen lesen wir in 1. Mose 3, Vers 1 bis 7, also ganz am Anfang der Bibel, dass sich Adam und Eva mit ihrer Willensfreiheit entschieden haben, sich von Gott abzuwenden, sich verführen zu lassen und die Beziehung zwischen Gott und Mensch zerstört wurde. Und hier lesen wir sowohl in 1. Mose als auch nachher in Jesaja 59, heißt es, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Jesaja 59, Vers 2. Das ist krass. Warum kommt mein Gebet nicht zu Gott durch? Weil meine Schuld zwischen ihm und mir steht, sagt die Bibel hier. Gott ist in seinem Wesen heilig. Er ist unglaublich heilig. Und weil unsere Sünde unheilig und schuldig macht, sind wir von Gott getrennt. Die Tatsache gilt für jeden Menschen. Vielleicht denkst du im ersten Moment, ja Moment mal, ich habe doch keinen Bund gegen Gott übertreten. Doch wenn wir ehrlich unser Leben betrachten, erkennen wir auch in unserem Lebenswandel, dass wir von Gott getrennt leben. Wir haben in den letzten drei Themen uns verschiedene Themenbereiche angeschaut, die uns Menschen betreffen und in unserem Leben immer wieder auftauchen. Und hier einer davon war, dass wir unser Lebensglück suchen auf dieser Welt. Und wir stellen fest, wir Menschen suchen es nicht bei Gott, sondern wir suchen es in verschiedene Dinge, wie Geld, Besitz, Reichtum, Ausbildung. Dass wir denken, wenn ich der schlauste Mensch der Erde bin, dann bin ich glücklich, dann habe ich es. Verschiedene Beziehungen, Gesundheit, Fitness, alles Mögliche. Und man merkt, dass diese permanente Suche nach dem Glück des Lebens zeigt uns ganz deutlich, dass uns etwas Entscheidendes fehlt. Dass die Menschheit, dass wir auf der Suche sind. Wir haben das in Helgas Lebensbericht gehört. Irgendwann in unserem Leben stellen wir immer wieder die Frage, warum lässt Gott das zu? Und wir bekommen immer wieder auch gespiegelt, warum lässt der Mensch das zu? Ich meine, der Kreiselmäher, wo das Messer weggeflogen ist, da hat bestimmt irgendeiner eine Schraube vergessen oder irgendwas war falsch konstruiert. Ja? Aber oftmals ist es ja bei Gewalt, Kriege, Not, auch oftmals bei Krankheit, die durch Umweltverschmutzung und so weiter oder durch Unterernährung ist ja der Mensch hier. Die Frage, warum lässt der Mensch das zu? Natürlich finden wir hier nicht auf alles eine Antwort, gerade wenn ein lieber Mensch gehen muss, da bleibt die Frage zurück. Aber eine tiefe menschliche Eigenschaft ist, dass die gute Sache, die passiert, die schreiben wir uns selber zu, Erfolge, was gut läuft. Und was schlecht läuft, schieben wir wem in die Schuhe? Gott oder dem Mitmensch. Ne? Das ist so eine menschliche Eigenschaft. Man sagt, hey, für das Gute auf der Welt bin ich verantwortlich, und für das Schlechte sage ich, hey Gott, warum lässt du das zu? Das kann doch nicht sein. Also wo wir manchmal erkennen, auch an diesem die Fehlschläge und das, was nicht gut läuft auf der Erde, dafür klagen wir Gott an und frage, warum machst du da nichts? Und die Haltung zeigt uns, dass wir auch die göttliche Erlösung und Vergebung und die Veränderung in unserem Sinn brauchen, wenn man immer die Schuld dem anderen in die Schuhe schiebt. Es gibt ein cooles Lied, schieb nicht die Schuld in andere Schuhe, du läufst schwer. Ne? So ein Liedtext, den habe ich mir gemerkt. Ne? Ist interessant, ne? Schieb nicht die Schuld in andere Schuhe, du läufst schwer. Ein anderes Thema, das wir hier in diesem Zusammenhang das Geschenk Gottes entdecke, auch uns zeigt, dass wir auf der Suche sind nach Gott, dass wir in der Frage, uns selbst zu verwirklichen, unser Leben zurecht zu rücken und das Beste draus zu machen, dass wir dabei nicht nach Gott fragen, die Menschheit. Ne? Deshalb auch die vielen Themen, wie wollen wir das in Griff kriegen auf dieser Welt, wenn jeder für sich das Beste draus macht. Wo ist Platz für Schwache? Wo ist Platz für Rücksicht? Die zerstörte Beziehungen hinterlässt, beschädigt wichtige Beziehungen, die Selbstverwirklichung, dass jeder nur nach sich schaut, zwischen Gott, zu Gott, aber auch zu Menschen. Und zum Schluss bleiben wir in unserem Herzen einsam. Also wir müssen erkennen, dass wir vor Gott auch schuldig sind als Menschen, dass wir in der Trennung zu Gott leben und das nennt die Bibel Sünde, nämlich ohne Gott das Geschöpf Mensch ohne Gott unterwegs ist, weil wir das selber in die Hand nehmen wollen und unabhängig von Gott leben. Und das hat sich auf die ganze Menschheit ausgebreitet, sagt die Bibel hier in Römer 3, Vers 9 bis 20 sind ein paar spannende Verse und da heißt, denn eben habe ich allen Menschen bewiesen, dass sie unter der Herrschaft der Sünde leben. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt, steht hier im Römer. Alle haben sich von ihm abgewandt. Es gibt also keinen Ausweg und keine Entschuldigung. Wir alle sind vor Gott schuldig und haben damit die Strafe verdient. Die Strafe ist die ewige Trennung von Gott. Also Gott hätte das Recht, uns zu verurteilen, zu sagen, okay, die Menschen haben selber entschieden, sie möchten ohne mich leben. Die Bosheit der Menschen. Die Bibel sagt, dass Gott auch gerecht ist, dass er die Menschen auch zur Rechenschaft zieht. Also wir können nicht unendlich tun, was wir wollen auf dieser Erde und denke, es guckt ja niemand hin. Aber das Spannende ist, dass die Situation Gottes wunderbare Eigenschaft hervorruft und dann helles Licht drauf wirft, nämlich was Micha sagt. Micha 7, Vers 18 im Alten Testament, da lesen wir eine wunderbare Eigenschaft von Gott. Hier heißt es, Herr, wo ist ein Gott wie du, Herr? Du bleibst nicht für immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein. Toller Vers. Micha. Gott liebt es, gnädig zu sein. Ein Parallelvers, den viele mittlerweile auswendig können, aus Johannes 3, Vers 16, zeigt uns hier im Neuen Testament Gottes Eigenschaft. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Eine andere Übersetzung sagt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. In Römer 5, Vers 8 steht auch, Gott hat seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also Gottes Liebe ist so groß, dass er vorauseilend für uns Jesus am Kreuz unsere Sünde getragen hat. Ob wir es annehmen oder nicht. Das Einzigartige an dieser Liebe, sagt 1. Johannes 4, Vers 10, ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünde auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. In 1. Johannes 4, Vers 10. Die große Überraschung, das gewaltige Geschenk Gottes in Jesus besteht darin, dass anstatt uns zu verurteilen, Gott in seiner grenzenlosen Liebe die Strafe, die wir verdient hätten, selber getragen hätte. Die Bibel sagt, ohne Blutvergieße keine Vergebung. Damals im Alten Testament wurden Tiere geopfert und konnten die Menschen doch nicht erlösen. Und Jesus hat die Strafe der Menschen, die Schuld der Menschen auf sich genommen, damit wir gerettet werden. Damit hat Gott selber das Problem von Schuld und der Trennung zwischen ihm und uns gelöst. Hebräer 9 sagt, Jesus ist ein für alle Mal gestorben für unsere Schuld und hat so durch seine Hingabe, seinen Tod am Kreuz, den Weg zu Gott geöffnet. Wir lesen in der Evangelie, als Jesus am Kreuz starb, ist im Tempel in Jerusalem ein Vorhang zerrissen. Das war so, der Tempel in Jerusalem, da gab es ein Allerheiligstes, das war ganz hinten, da war die Gegenwart Gottes. Und da durfte niemand rein. Da hing ein Vorhang, 13 Meter hoch, 9 Meter breit, 10 Zentimeter dick. Ja, Gewobe. Und es war für Normalsterbliche untersagt, dort reinzugehen. Der hohe Priester durfte einmal im Jahr rein. Und da hat man ein Seil an ihn angebunden, dass wenn er dort drin umgefallen ist, hat man rausgezogen, man ist nicht reingegangen. Und die Bibel berichtet uns, als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang 10 Zentimeter dick, 13 Meter hoch, von oben nach unten zerrissen. Das bedeutet, Jesus hat den Weg freigemacht zu Gott. Das Allerheiligste, die Gegenwart Gottes symbolisiert, ist frei. Wir Menschen können durch den Opfertod von Jesus wieder zu Gott kommen. Jesus hat durch seinen Opfertod bewirkt, dass der Zugang zum Allerheiligsten, also der Zugang zu Gott für alle Menschen und zu jeder Zeit geöffnet wurde. Damit begann eine neue Zeit, ein völlig neuer Bund, das neue Testament, der neue Bund zwischen Gott und dem Menschen. Gott bietet uns in seiner Barmherzigkeit den Bund der Liebe, der Gnade und der Vergebung an. Wir haben gehört von der Helga, das verändert alles. Wir dürfen uns wegwenden von unserer Betroffenheit über unsere eigene Schuld, über unsere eigene Sünde, über unser eigenes Leben, über unsere Verlorenheit. Und wir dürfen uns hinwenden und unser Herz erfüllen lassen von der Freude und von der Dankbarkeit, dass Jesus das für uns am Kreuz getragen hat. 1. Johannes 3, Vers 1 steht, seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt, denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Gottes Kinder, nicht nur einfach irgendwie Geschöpfe, Menschen, irgendwie, die hier die Zeit rumbringen, sondern Kinder Gottes. Das Geschenk Gottes an uns ist die eigentliche Botschaft von Weihnachten. Weihnachten. Jesus kam auf die Erde. Wir feiern die Geburt von Jesus als großes Fest. Nicht umsonst, denn die Liebe Gottes zeigt sich darin. Sie ist stärker als Sünde, sie ist stärker als alles Böse, sie ist stärker als Finsternis, sie ist stärker als Hass und sie verändert unser Leben. Wenn wir ein Geschenk bekommen, wann ist es mein Geschenk? Der Vito hat heute Geburtstag und übersetzt trotzdem. Dankeschön. Es ist voll. Wie wird es zum Geschenk, dein Vito sein Geburtstagsgeschenk, wie wird es zu seinem Geschenk? Idee? Wird eine Idee? Indem man es annimmt. Also wenn ich sage, hier ist Geburtstagsgeschenk und da hängt dein Kärtchen dran und da steht dein Name drauf, dann musst du es nehmen und sagen, hey, jetzt ist mein Geschenk. In dem Moment, wo wir es nehmen, ist es unser Geschenk, wenn wir es uns entscheiden, es anzunehmen. Genauso ist es mit Gottes Geschenk. Gottes große Geschenk der Vergebung und der Erlösung durch Jesus ist unserer Willensfreiheit unterworfen. Das heißt, Gott hätte uns so gemacht. Liebe ist nur Liebe, wenn sie freiwillig ist. Ein Geschenk ist nur ein Geschenk, wenn es ein freiwilliges Geschenk ist und wenn ich es auch freiwillig annehmen kann. Also Gott kommt nicht mit einem großen Knüppel und sagt, so, jetzt hast du ein Geschenk. Ja, nee. Er stellt dir das Geschenk hin und sagt, für dich. Und in dem Moment, wo ich es annehme, ist es mein Geschenk. Und das ist auch hier beim Geschenk Gottes so. Entscheidend wichtig ist, dass wir das Geschenk annehme und uns mit Gott versöhne, sagt die Bibel. Es reicht nicht, dass ich es für richtig halte, dass ich sage, okay, das ist richtig, da steht mein Name drauf. Geschenk für mich, das ist richtig. Oder dass ich es für gut halte, dass ich sage, oh, die Schleifefarbe, schön, gefällt mir. Also ist nicht meine Lieblingsfarbe hier, dass das nicht täuscht. Ja. Aber es ist schön. Wem seine Lieblingsfarbe ist es? Gut, ihr seid dabei, ist schön. Siehst du? Cool. Aber weißt du was? Es gibt auch Menschen, die packen ihre Geburtstagsgeschenke nie aus. Kennst du jemanden? Die stellen es auf den Schrank oder in den Keller oder sonst wohin. Oder sie lassen es einfach bei der Post stehen. Ne? Ja, bei der Post. Das wäre mal spannend. Also es sind tausende von Päckle, die bei der Post nicht abgeholt werden. Kann ich mal so. Das könnt ihr mal nachlesen, ist lustig. Ich muss es annehmen. Und wir haben das im Lebensbericht von der Helga so auch schön gehört. Das Geschenk Gottes ist etwas, das Gott mir gibt, wo Gott sagt, hey, wir haben es gehört von der Engel, Friede für dich auf der Erde für die Menschen. Die persönliche Entscheidung, die Beziehung zu Gott, das ist eine wichtige Entscheidung in unserem Leben. Und das ist die Entscheidung, Gottes Geschenk anzunehmen und sagen, Gott, wenn du mit mir leben willst, wenn du mich freimachst von meiner Schuld, wenn du mich freimachst davon, dass ich getrennt bin von dir, wenn du mich in deine Nähe ziehst, wenn du mir vergibst, wenn du mich reinigst, dann ist das ein wunderbares Geschenk, das ich annehmen möchte. Weil wir kennen das aus dem Alten Testament und aus den Gesetzen und den Geboten. Aus eigener Leistung wissen wir, durch die Geschichte der Menschheit schaffen wir Menschen es nicht. Wir strengen uns an, uns selber zu retten, aber wir schaffen es nicht. Jeder hat einen Abgrund im Herzen. Ne? Wenn du da mal reinguckst, denkst du, wenn man ehrlich ist. Ne? Spannend ist, ein Geschenk, das eine ist anzunehmen, also für die, die es annehmen, aber ins Regal stellen. Was ist denn da los? Das Geschenk ist wichtig, dass ich es nicht nur nehme, sondern dass ich es auspacke. Und dann hat man richtig, erlebt man was. Ne? Also wenn du so ein großes Geschenk auspackst, da sind die Erwartungen ja schon da, dass da was Großes drin ist. Ne? Und ich weiß nicht, war es der Boas oder der Silas, die haben mir zum Geburtstag mal so einen richtig fetten Karton gemacht. Gell? Und dann kam das nächste, wieder ein Karton und wieder ein Karton. Alles ausgepackt und ausgepackt und so Berge von Papier und Kartons. Und zum Schluss war was ganz Kleines drin, nämlich von ihrem Taschengeld. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, von ihrem Taschengeld abgespart für den Papa. Ja. Die Verpackung ist das eine, sind die Erwartungen. Was könnte da drin sein? Und unser Mittlerer, der Boas, ist auch so einer, der kann super erraten, was in den Geschenken ist. Ne? Also es ist spannend, ein Geschenk zu machen, wo man sagt, wie kann ich es verpacken, dass er nicht rauskriegt vorher, was es ist. Ja. Und so ist bei Gott auch. Das Geschenk Gottes müssen wir auspacken. Das heißt, wir müssen mal die Schleife öffnen und sagen, hey, wenn es schon für mich ist, dann schaue ich mal rein. Und nicht erst meine Enkel, wenn sie das Haus aufräumen. Gell? Da schaue ich mal rein, ich mache es mal auf. Ich schaue mal, was da drin ist. Und beim Geschenk Gottes ist so, das ist so unglaublich, da ist der Morgen viel zu kurz, um das darzustellen, was Gott alles in unserem Leben tut. Deshalb gibt es eine Bibel, ja, und deshalb ist die auch so dick. Da steht so viel drin, Verheißungen, was Gott in unserem Leben alles machen will, was er uns schenkt. Aber ich habe hier mal ein paar mitgebracht. Also ein Geschenk Gottes ist die Vergebung unserer Schuld, die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Und das ist was ganz Besonderes. Wenn ich das erlebe, jeder, der das erlebt hat, der weiß, die Schuld, wenn die von deinem Herz abfällt, ist es wie wenn dir jemand einen großen Rucksack abnimmt. So hat es der Tommy beschrieben, ne, wie es ihm gegangen ist als junger Mensch. Ein riesiger Rucksack fällt ab. Dein Herz wird frei und froh. Vergebung. Gott schenkt uns die Vergebung, wenn wir sein Geschenk annehmen, nämlich die Errettung durch Jesus. Wir haben noch gelesen in der Bibelverse, es gibt noch ein Geschenk, das da drin ist. Könnt ihr das lesen? Ah, okay. Ich werde Kind Gottes. Kind Gottes. Das ist der Hammer. Kind Gottes heißt, ich habe eine Beziehung zum Vater. Wie es Helga gesagt hat, ich kann mit ihm reden. Ich spüre, Gott ist da. Er liebt mich. Er nimmt mich an, wie ich bin. Er hat einen Plan für mein Leben. Er sagt, hey Mensch, ich habe dir Gabe gegeben und darin sollst du leben. Also Gott ist nicht wie unsere Industrie oder Gesellschaft, möglichst viel in Serie machen, dann wird es billig. Ne? Nein. Gott hat jeden Mensch individuell gemacht und geh mal in den Wald, gibt es keinen Baum wie der andere. Geh mal die Blume anschaue, jede ist anders. Größer, kleiner, ein Blatt mehr, zwei Blatt mehr, andere Farbe. Wunderbar. Und so sind die Menschen. Schau in die Gesichter, jeder anders, jede andere Gabe. Wir dürfen Kinder Gottes werden und heißen. Das ist ein wunderbares Geschenk, das Gott uns macht. Die Bibel sagt noch was. Wir kriegen neues Leben. Da beginnt was Neues. Du hast gesagt, das ist wie ein Neuanfang. Die Bibel sagt es, das ist was Neues, das in unserem Herzen beginnt. Neugeboren im Geist. Wir bekommen ewiges Leben. Was länger hält als diese Erde. Und wenn man im fortgeschrittenen Alter ist, trotzdem frisch und lebendig ist, weil es ewig ist. Ewiges Leben. Warte mal, ihr habt schon was zum Lesen, dann kriegt ihr auch was. Ne? Und die Bibel sagt hier, die Engel haben was verkündet. Die Engel haben gesagt, ein riesiger Teil an dem Geschenk ist Friede. Friede auf Erde, den Menschen seines Wohlgefallens, heißt in der Luther. Den Menschen, die es annehmen und die erkennen, dass Gott uns Friede schenkt. Friede mit Gott. Friede in unserem Herz. Und das ist, glaube ich, das Schönste, was man erleben kann. Wenn Friede ins Herz kriegst, das ist ein wunderbares Geschenk von Gott. Und jetzt gibt es noch ganz viele. Ich habe dann war der Karton voll. Ne? Und ich hatte auch keinen mehr. Dann habe ich halt auf zwei Seiten geschrieben. Liebe. Wir bekommen Gottes Liebe. Sagt, die Bibel sagt, die Liebe Gottes kommt in unser Herz durch den Heiligen Geist. Das ist eins der Geschenke. Und auf der anderen Seite kommt natürlich gleich die Freude mit. Und so könnte man jetzt weitermachen. Die Bibel ist voll davon. Das ist das, was Gott dir gibt, wenn du es auspackst. Ja, jetzt, okay. Links, rechts lese, ist schwierig. Gut. Pack das Geschenk aus. Die Bibel sagt, nimm es an. Gott möchte dich beschenken. Tiefer Friede kommt in dein Herz, Liebe und Freude. Darum lohnt es sich, die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich möchte das Geschenk, das Gott uns macht in Jesus, das mit der Weihnachtsbotschaft verknüpft ist, annehmen, weil es steht, Gott kennt unsere tiefe Sehnsucht, die in uns niemand stillen kann. Du kannst alles ausprobieren auf der Welt und du wirst viele Menschen treffen, die sagen, ich habe alles probiert, was mir möglich war und trotzdem ist da drin eine tiefe Leere. Gott kennt den Sinn in unserem Leben. Er weiß es, dass wir für eine Bestimmung leben, dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was hier auf der Welt gibt. Deshalb haben auch viele Menschen eine Traurigkeit in ihrem Herz, obwohl sie alles haben. Warum? Weil Gott uns geschaffen hat, als sein Gegenüber mit ihm zu leben. Und Gott ist entspannt. Der ist tief entspannt. Es ist nicht so wie im Mittelalter, willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein. Das gibt es bei Gott nicht. Gott ist völlig entspannt. Er sagt, hey, alles freiwillig. Wenn du mit mir leben willst, völlig freiwillig. Und Gott hat hier auch keinen Zeitdruck oder irgendwie irgendwas Komisches, so wie wir Menschen das machen. Ne? Wo wir andere zwingen zu ihrem Glück. Gott zwingt nicht zum Glück, sondern er schenkt es. Wenn wir die Entscheidung treffen, Jesus, das Geschenk Gottes anzunehmen, ist die Frage, was machen wir konkret? Was passiert da wirklich? Und es gibt eine spannende Geschichte in der Bibel, die Jesus selber erzählt. Und die wollen wir ganz kurz ein paar Verse lesen. Und zwar hier Lukas 15 von Vers 11. Jesus erzählt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und wir sehen hier, Jesus erzählt Gleichnisse über das Himmelreich. Wie ist das Himmelreich? Und Jesus erzählt ihnen folgende Geschichte, Vers 11. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Das ging aber schnell. Ne? Also ich hatte als Vater gesagt, hey, Moment mal, was ist los? Ich lebe ja noch. Du willst schon jetzt deinen Besitz. Aber hier, die Geschichte sagt es, Jesus erzählt es einfach so. Der Vater sagt, okay, und teilt den Besitz auf. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land. Genau. Wo er sein ganzes Geld verprasste. Vers 14, etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Klammer auf, wer weiß, für einen Jude damals war es eine Katastrophe, Schweine zu hüten, weil Schweine zu züchten war verboten, war ein unreines Tier. Also wenn du auf das Schwein gekommen warst damals, dann warst du wirklich ganz unten. Dann warst du nicht nur fertig, da warst du am Ende. Da war es aus die Maus. Dann warst du wirklich gesellschaftlich völlig unter angekommen. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine fütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, Ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich, und ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern: Schnell, der gar nicht weiter zugehört, ne? Schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben, denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden, und ein Freudenfest begann. Die Geschichte geht noch weiter mit dem älteren Sohn. Da wissen wir, die Frage ist, wer war denn verloren, der ältere oder der jüngere oder beide, gell? Also es ist spannend. Aber hier die Geschichte vom verlorenen Sohn. Jesus erzählt die uns, um zu zeigen, wie Gott ist. Gott, der Vater, der hat gewartet auf seinen Sohn. Er hat gewusst, okay, wenn der jetzt loszieht mit der ganzen Kohle, mit dem, was der im Kopf hat, das kommt nicht gut. Zum Schluss ist alles weg. Aber er hat es gewusst und er hätte ihn trotzdem ziehen lassen. Er hätte nicht in den Keller gesperrt und gesagt, du bleibst jetzt hier, bis du vernünftig wirst. Ja, hätte er können machen. Nee. So sind wir Menschen. Alleine unterwegs. Auf unsere eigene Faust. Wir wollen das Leben selber, die Menschheit will die Leben selber gestalten. Wir wollen jetzt selber Gott sein und entscheiden, was gut und schlecht ist und so weiter. Und die Bibel sagt hier, erst als er bei den Schweinen angekommen war, hätte er mal anfangen zu überlegen. Also, tragisch. Und wir erleben das immer wieder in der Geschichte der Menschen, dass oftmals der Mensch erst, wenn er vor der Hund gekommen ist, also wir sagen vor der Hund, ne, hier, die hätte gesagt vor die Sau, bei den Schweinen angekommen ist, wenn sein Leben völlig am Ende war, über sein Leben nachdenkt. Manchmal ist es so. Und er denkt nach und sagt sich, hey, irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Ich sitze jetzt hier bei den Schweinen, denen ihr Futter darf ich nicht mal essen, weil der Bauer so geizig ist. Ja? Ich mache hier was, das wollte ich nie machen. Schweinehüte. Die stinken übrigens auch. Ja. So. Die Frage war, wer hat Merkstunke, er oder die Schweine, gell? Aber es kommt drauf an, wenn man so. Bei meinem Vater haben es die Leute, die angestellt sind, besser als ich hier bei der Sau. Ich muss was machen. Und er denkt nicht nur drüber nach, sondern er trifft eine Entscheidung. Er sagt, ich gehe zurück zu meinem Vater und sage ihm, hey Vater, es tut mir leid, was ich abzogen habe. Ich habe gesündigt gegen dich und gegen Gott. Aber weißt du was? Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Aber stell mich als einer deiner Tagelöhner an. Das reicht mir. Dann geht es mir besser wie hier bei den Schweinen. Absolut notwendig war, dass er die Entscheidung getroffen hat. Dass er gesagt hat, ich gehe jetzt los, ich kehre jetzt um und ich gehe jetzt los zu meinem Vater zurück. Und dass er losgelaufen ist. Ich mache mich auf, sagt Lukas hier. Und so ist es, sagt Jesus hier, erzählt die Geschichte, damit wir das verstehen als Menschen. Es ist so wichtig, dass wir als Menschen auf unserem Weg umkehren und sagen, ja, ich habe mein Leben gelebt, ich lebe ohne Gott. Aber ich möchte mich bewusst dafür entscheiden, zu Gott als Vater zurückzukommen, die Beziehung zu Gott zu suchen und ihm zu sagen, hey, ich weiß, ich bin es nicht wert. Aus eigener Leistung kann ich vor dir nicht bestehen. Aber deine Gnade in Jesus nehme ich an. Ich möchte persönlich umkehren zu Gott. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Beziehung zu Gott wird neu, wenn wir uns bewusst von der Lebensgestaltung ohne Gott abwenden und die Zukunft mit ihm gestalten wollen. Wenn man sage, wir wollen Jesus, wir wollen mit dir leben. Wie wir es auch aus dem Lebensbericht von der Helga gehört haben. Eine Beziehung ist daraus entstanden. Es gibt hier vier Schritte oder vier Punkte, die uns helfen, den Weg zu Gott zu gehen und umzukehren und hier mal ein paar Gedanken hier mal in 4 Punkte aufgegliedert. Das eine, was wir sehen beim verlorenen Sohn, er bittet den Vater um Vergebung. So ist es auch für uns, dass wir den Vater im Himmel, der Vater hier im verlorenen Sohn, zeigt Gott den Vater, dass wir zum himmlischen Vater gehen und ihm um Vergebung bitten. Sage, hey, Gott, vergib mir meine Schuld, dass ich mein Leben bisher ohne dich gestaltet habe. Das zweite ist, dass ich das Geschenk Jesus als Erlöser, dass ich aus Gnade gerettet werde, Vergebung empfangen darf, dass er am Kreuz gestorben ist, dass ich das anerkenne, dass ich sage, ja, ich nehme es an, dass Jesus das für mich gemacht hat. Das ist gar nicht so einfach für uns, die wir immer schaffen und selber leisten werden. Ne? Leistungsgesellschaft. Ich kann nichts machen. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, für meine Schuld. Das darf ich annehmen. Ich darf es im Glauben annehmen. Und dass ich Jesus bitte, in mein Leben zu kommen. Die Herrschaft in meinem Leben zu übernehmen. Das heißt nicht, dass wir jetzt plötzlich Marionette sind. Nee, Gott hätte uns als freie Menschen geschaffen. Deshalb hätte er uns auch einen freien Wille gegeben. Aber Jesus nachzufolge heißt, ich setze Jesus auf meinen Lebensthron in meinem Herzen. Sag Gott, ich möchte mit dir leben als dein Kind. Und wichtig ist, dass wir das im Gebet formulieren, dass wir das Gott sagen. Und wir merken, so ein Schritt zu Gott hin ist nicht entscheidend in erster Linie, wie intelligent ich das formuliere, sondern Gott schaut auf unser Herz. Es geht darum, dass ich es aufrichtig meine. Es gibt da die unterschiedlichste Möglichkeiten, das Gott zu sagen. Gott kennt jeden Mensch. So unterschiedlich wie unsere Geschichte ist, so unterschiedlich sind auch die Gebete zu Gott. Wir haben jetzt auch schon in der letzten Gottesdienst ein Gebet vorgestellt, das man hier an der Stelle beten kann. Und ich möchte es euch nochmal anbieten, nochmal vorstellen und sagen, wenn das dem Verlangen entspricht, wenn du sagst, ja, ich möchte Gott was sagen, aber ich weiß gar nicht wie, dann kannst du hier mit uns gemeinsam beten und Gott hört das Gebet. In Matthäus 7, Vers 7 heißt, bitte Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. So Gott lässt sich nicht, ist nicht versteckt, sondern er lässt sich finden. Wer sucht, der findet, sagt die Bibel hier. Ich möchte euch das Gebet nochmal vorlesen. Manche kennen es schon. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Das ist ein gutes Gebet. Und ich fordere euch auf als Gemeinde, dass wir gemeinsam aufstehen, das gemeinsam beten. Und wenn es dich anspricht, wenn du sagst, hey, ja, ich möchte Gott das sagen, ich möchte mit ihm leben, dann darfst du das jetzt laut oder auch in deinem Herzen mitbeten und Gott hört unser aufrichtiges Gebet. Wir beten gemeinsam. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Amen. Ich lade euch ein, nach dem Gottesdienst haben wir ein Gebetsteam, die stehen am Kreuz. Wenn du ein Anliegen hast oder wenn du das vertiefen willst oder wenn du Gebet brauchst, komm, wir beten mit dir. Wir glauben auch, dass Gott heilt, dass Gott Wunder tut. Ich habe auch das Gebet und noch ein paar Punkte für euch nochmal zusammengefasst, hinter auf dem Blatt Papier. Das dürft ihr gerne mitnehmen. Wir haben auch eine Willkommenstasche dabei mit im Johannesevangelium, wo ihr die Geschichte von Jesus nachlesen könnt. Ich möchte auch gern, wenn jemand noch keine Bibel hat, könnt ihr bei mir hier hinter am Tisch eine Bibel abholen. Die möchte mir euch gerne schenken, und ich übergebe an Manfred und das Lobpreisteam und lade euch ein, lebe in neue Dimensionen nächsten Sonntag.